Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Zur Predigt für diesen Sonntag hören wir Gottes Wort aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17. Und es sprach Elia, der Tischbitter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mache dich auf und geh nach Zapat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zapat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz und zwei aufgelesen, und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, wir befinden uns im Königreich des Ahab. Er war König über Nordisrael in den Jahren 871 bis 852 vor Christi Geburt. Er lebte wie viele andere israelische Könige in der Sünde Jerobeams. Das heißt konkret, dieser Ahab erließ im Süden und im Norden seines Reiches jeweils ein goldenes Kalb aufstellen, damit die Menschen in seinem Königreich nicht immer den schweren, beschwerlichen Weg gehen mussten nach Jerusalem, um dort bei den angeordneten Festen und Gottesdiensten ihren Gott anzubeten. Die Menschen sollten es also bei Ahab leicht haben und ganz in der Nähe ja anbeten können. Aber mit diesen menschengemachten Götzenbildern versündigte sich Ahab, die Sünde Jerobeams. Er versündigte sich gegen den lebendigen Gott und den Herrn und gegen sein Wort. Und als ob diese Sünde nicht schon gewaltig und genug wäre, So nahm dieser König Ahab auch noch eine Frau aus fremdem Volke, die Isebel, die Tochter des phönizischen Königs. Und diese Königin Isebel, sie hing dem Baals- und Aschera-Kult an. Isebel war eine böse Götzendienerin, die ihren Mann immer wieder gegen Gott aufgestachelt hatte. Im neutestamentlichen Buch der Offenbarung, da steht diese Isebel symbolisch stellvertretend für die gottfeindliche Verführerin schlechthin, für die gottfeindliche Verführerin auch der Kirche Jesu, denn so heißt es im Buch der Offenbarung über die Gemeinde in Thyatira: Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. So tief der Fall eines Königs mit seiner Königin und des Nordreiches Israel. Und genau während dieser Regierungszeit von Ahab, da sandte Gott zwei vollmächtige Propheten. Zwei Propheten, wie sie Israel bis dahin noch nicht gesehen und gehört hatte. Der eine war Elia und der andere sein Nachfolger Elisa. Und für das Volk Israel ging es damals um einen Entscheidungskampf. Da ging es um Leben und Tod. Es ging um Jahwe oder Baal. Alles stand auf dem Spiel. Und im Zentrum dieses Entscheidungskampfes, da steht und ergeht das Wort des Herrn. Allein in unserem kurzen Predigtabschnitt heute Morgen, liebe Gemeinde, heißt es siebenmal, es spricht der Herr beziehungsweise Wort des Herrn. Und das wollen wir uns nun in drei Abschnitten genauer miteinander anschauen. Erstens, das Wort des Herrn geschieht zur Gerichtsandrohung. Der Prophet Elia wurde von Gott gesandt, damit dieser Ahab und seine Frau Isebel noch einmal die Chance bekommen, umzukehren, Buße zu tun und umzukehren hin zu dem lebendigen Gott. Denn nur so können die beiden und ihr Volk dem gerechten Strafhandeln Gottes entgehen, ihrer völligen Vernichtung noch einen Ausweg davon finden. Aber so weit sind wir jetzt hier bei unserem Predigtwort noch nicht. Unser Abschnitt beginnt ja: Und es sprach Elia zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das ist ja hochinteressant, liebe Gemeinde, wenn wir das heutzutage so hören und lesen. Die Menschen damals, die haben noch verstanden, die haben noch kapiert, dass eine solch eintretende, lebensbedrohende Dürre, die Elia angesagt hat, dass das eben keine schicksalshafte Naturereignis ist, sondern dass hier mitten in dieser Katastrophe Gott handelt und Gott redet. Die Menschen damals, die wussten noch, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde dahinter steht, wenn so etwas geschieht. Denn sie wussten auch, es lässt den lebendigen Gott eben nicht kalt. Er schaut nicht blind zu, wenn sein auserwähltes Volk sich einfach an die anderen Götter hängt, wie beispielsweise hier an den Regen- und Fruchtbarkeitsgott Baal, wenn sie niederknien vor diesem fremden Götzen. Und durch diese Dürre, die Gott durch Elia ansagen ließ, da sollten die Menschen also erkennen, dass sie auf dem Holzweg sind, dass eben Fruchtbarkeit des Landes und Segen für die Menschen allein von dem lebendigen Gott herkommen. Und deshalb ist diese Gerichtsandrohung durch Elia ein Gnadenhandeln Gottes, ein Angebot seiner Barmherzigkeit und Gnade. Gott sucht mitten in dieser Katastrophe der Dürre sein Volk heim, um es wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und wenn es auch die nächsten Jahre überhaupt nicht regnen sollte, so ist das doch allemal viel besser, durch dieses Gericht Gottes zur Buße und zur Rettung zu gelangen, als ohne dieses Gerichtshandeln Gottes durch die eigene Sünde auf ewig verloren zu gehen. Aber was geht das uns an, was damals im Volk Israel sich ereignet hat? Die meisten Menschen mitten unter uns im 21. Jahrhundert, ich glaube kaum, dass die an Regen- oder Wettergötter noch glauben. Und doch hat auch der Mensch des 21. Jahrhunderts so seine Götzen. Und in seinem Individualismus, in seinem Pluralismus, hat der Mensch von heute mehr Götzen als alle Generationen in früheren Zeiten. Und die Menschen, sie haben auch einen Obergötzen. Der moderne humanistische Mensch hat längst Gott, den Herrn, aus dem Zentrum gerückt und sich selbst auf den Thron gesetzt. Der moderne humanistische Mensch, er betet sich selbst an, seine eigene Macht und Herrlichkeit, über der nichts mehr stehen darf. Seine Eigenständigkeit und seine Selbstbestimmung, wo kein Mensch mehr ihm reinreden darf. Seine Erkenntnis und seine Wissenschaft, wovon er alles abhängig macht und meint, er könne auf dieser Welt alles schaffen. Sein eigenes Leben und seine eigene Gesundheit sind ihm auch zum Götzen geworden, dem er alles unterordnet und alles opfert. Und dieser Mensch, er lebt über seinen Verhältnissen, er lebt in einer Selbstüberschätzung und Selbstverliebtheit und ist deshalb blind und taub für das Reden und Handeln des lebendigen Gottes. Er ist blind für den Schöpfer Himmels und der Erden. Und solange dieser Mensch, dieser moderne Mensch, in diesen Ereignissen dieser Welt, sei es Dürrekatastrophen, seien es Überschwemmungen, seien es Pandemien, solange der Mensch in den Ereignissen dieser Welt und auch in seinen eigenen Lebensumständen nicht mehr das Reden und Handeln Gottes, auch nicht mehr das Gerichtshandeln Gottes sehen kann und will, solange hat auch dieser moderne Mensch keinerlei Chance, Buße zu tun und umzukehren von seinem Götzenkult. Wer das Wort des Herrn als Gerichtsandrohung und Bußruf nicht mehr hören kann, der kann dieses Wort des lebendigen Gottes, dieses Wort der Gnade und der Barmherzigkeit und des Heils eben auch nicht mehr empfangen. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Das Wort des Herrn geschieht zur Versorgung. Nachdem Elia diese massive Gerichtsandrohung verkündigt hatte, folgte für das Nordreich Israel eine harte, schwere Zeit. Und in dieser schweren Zeit kam das Wort des Herrn erneut zu Elia. Elia sollte weggehen und sich an einem kleinen Bache verbergen. Dort hatte er seine Ruhe, dort hatte er Wasser zum Trinken. Und Gott schickte Raben zu seiner Versorgung. Diese Vögel, die zuletzt bei Alfred Hitchcock uns so viel Ärger und Angst eingeflößt haben, diese Vögel, die heute manchmal ja wie Massenansammlungen in Städten ja ganze Viertel regieren zu scheinen, die in bestimmten Situationen so aggressiv werden können. Diese Raben setzt Gott als seine Diener ein, um seinen Propheten zu versorgen mit Brot und mit Wasser. Das ist doch außergewöhnlich, liebe Gemeinde. Ein außergewöhnliches Handeln, Eingreifen unseres Gottes. Der Herr tut Wunder und er versorgt die Seinen, damals und auch heute. Und dann, als auch dieser Bach noch in der Dürre vertrocknete, weil es nicht regnete, da geschah erneut das Wort des Herrn und schickte den Elia forthin nach Zapat zu einer armen Witwe. Das ist doppelt außergewöhnlich. Denn Zapat, das liegt mitten im Feindesland in der Nähe von Sidon, dort, wo die böse Isebel ihre Heimat hat. Elia wird also sprichwörtlich in die Höhle des Löwen hineingeschickt. Die Lage reift also aus zum Entscheidungskampf, zwischen dem Kampf zwischen Jahwe und Baal. Es spitzt sich alles zu. Und nun beauftragt Gott ausgerechnet so eine arme, alt gewordene Witwe, die selbst überhaupt nichts mehr hat zum Überleben, die aus lauter Verzweiflung über ihr Leben, ihren Hunger, mit ihrem Sohn sterben will. Diese Witwe wird von Gott beauftragt, den Propheten Gottes, den Elia, zu versorgen. Und wieder handelt Gott nun durch ein doppeltes Wunder. Im Mehltopf und im Ölkrug der Witwe wird es keinen Mangel haben. Die werden nicht ausgehen. Die Frau kann backen, was sie will. Sie wird immer Mehl und Öl in Fülle haben. Es wird ihr nichts mangeln, bis der Herr wieder regnen lässt auf Erden. Glaube ist doch eine große Herausforderung, nicht wahr? Eine Herausforderung, auf dieses Wort des Herrn in allen Lebenslagen zu vertrauen. Und liebe Gemeinde, es geht ja dabei nicht nur um die Übernahme eines ganz bestimmten Glaubensinhaltes, wie zum Beispiel der 10 Gebote. Es geht doch vielmehr auch um unsere Bereitschaft, dass wir unser eigenes Leben von dem lebendigen Gott, unserem Herrn, bestimmen lassen, dass er auf dem Thron unseres Lebens sitzt und unser Leben regiert in allen seinen Bereichen. Damit es aber so kommt, dass Jesus Christus, der Herr ist meinem Leben, auf dem Thron meines Lebens sitzen darf, dazu braucht es eine Entscheidung. Und eine solche Entscheidung geht niemals ohne Einsatz und ohne Risiko. Wichtig ist, dass wir das Reden des lebendigen Gottes und sein Wirken wahrnehmen. Jeder von uns in seinem persönlichen Leben, in seinem persönlichen Ergehen. Und dass wir uns entscheiden, in unserem Ergehen, in Leid oder in Freude, diesem lebendigen Gott zu vertrauen. Und genau das hat Elia getan. Er hat sich dem lebendigen Vater im Himmel anvertraut. Er, der Prophet, ist unterwegs im Auftrag des Herrn und Gott sorgt für ihn, er versorgt ihn in allen Lebenslagen. Gott sorgt für die Seinen, auch in den Katastrophen dieser Welt, auch in den Katastrophen deines Lebens. Gott sorgt für dich. So komme ich zum dritten und letzten Punkt. Das Wort des Herrn geschieht als Zuspruch. Interessant ist aber eben nicht nur das Vertrauen des Elia in seinen Herrn, der ihn so wundervoll versorgt. Er versorgt ihn ja zunächst am Königshof, als der böse Ahab regiert. Er versorgt den Elia dann auch am Bach Krit. Und er versorgt den Elia dann auch im Feindesland. Und Gott, er bewahrt und versorgt selbst die alte Witwe, eine Frau, die gar nicht zum erwählten Volk Israel gehört, eine Fremde. So spricht diese Witwe in Vers 12 noch ganz distanziert zu Elia. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Und dennoch, diese Witwe vertraute ganz dem Wort des Propheten. Elia spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Dieser Zuspruch Gottes kommt unzählige Mal in der Heiligen Schrift vor. Vor allem an ganz heilsentscheidenden Wendepunkten, auch in der Geburtsgeschichte Jesu, kommt dieser Vers mehrfach vor. Immer dann, wenn Gott einen Engel oder Boten sendet, geht das Wort des Herrn aus, fürchte dich nicht. Und liebe Glaubensgeschwister, auch für unser Gemeindegründungsprojekt gilt dieser Zuspruch Jesu aus Lukas 12, Vers 32, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Alles entscheidend ist, dass wir auf diesen Zuspruch, auf dieses Wort des Herrn vertrauen. Und dass wir alle immer wieder selbst Buße tun und in unserem Gebet alles bewegen und alles empfangen, was der Herr von uns will. Und dass wir nicht selbst uns entscheiden für den leichten Weg, sondern dass wir bereit sind, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Dass wir bereit sind, standhaft einzutreten für das Wort des Herrn. Dass wir bereit sind, Anfechtungen auszuhalten, und auf der anderen Seite mit voller Freude dieses Evangelium, diese befreiende Botschaft selbst leben und anderen Menschen verkündigen. Der abgefallene König Ahab, er hatte seinen Menschen es leicht machen wollen. Er wollte ihnen weite Wege ersparen. Wir müssen auch daraus für uns heute lernen. Wir haben uns letzte Woche entschieden für die Gründungsphase unserer kleinen Gemeinschaft, haben wir uns entschieden für 2 Gottesdienstorte, hier in Kandel, aber auch in Niederhörbach, im Wechsel. Hüten wir uns davon, liebe Geschwister, hüten wir uns davon, immer nur den leichten, nahen Weg gehen zu wollen. Gottesdienst ist Opfer. Zunächst Opfer Gottes. Gott dient uns mit seinem Opfer von Golgatha. Und Gott will uns Sonntag für Sonntag mit seinem Heil, mit seinem Sohn Jesus Christus begegnen und uns stärken und uns miteinander verbinden. Gottesdienst ist aber zugleich auch unser Opfer. Zunächst opfern wir Christus unseren Dank. Unseren Dank für sein Werk, für seine Tat auf Golgatha und unseren Dank, dass er uns berufen hat in seine Gemeinschaft der Heiligen. Und so opfern wir ihm mit unserer ganzen Hingabe, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, mit unserem Geld, mit allem, was wir sind und haben. Gemeinde Gottes zu gründen und Gemeinde Gottes zu leben, ist immer mit Opfer und auch mit Kampf verbunden. Deshalb ergeht an euch der Zuspruch Jesu: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und durch den Zuspruch Gottes, liebe Glaubensgeschwister, wurde eben auch diese arme Witwe von Zarpath bewahrt. Diese Witwe und ihr Sohn wurden bewahrt vor Hunger und vor Tod. Warum? Wodurch konnte das geschehen? Weil eben diese Witwe das Wort Gottes durch den Propheten Elia nicht nur mit ihren Ohren hörte, sondern weil diese Frau gehorchte dem Wort Gottes und im Gehorsam handelte. In Vers 15 heißt es von ihr: Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Gottes Wort, sein Zuspruch, seine Gnade sind da. Und dieser Zuspruch gehen unserem Glauben und unserem Handeln immer voraus, liebe Gemeinde. Der Glaube von uns Menschen, er ist nicht die Bedingung für das Heilshandeln Gottes, sondern in unserem Glauben verwirklicht sich das Heil des lebendigen Gottes in unserem Leben. Elia und die Witwe, sie werden ja nicht bewahrt und versorgt, weil sie glauben oder geglaubt haben, sondern sie werden bewahrt und versorgt, indem sie glauben, indem sie Tag für Tag mit dem lebendigen Gott leben, eine lebendige Gottesbeziehung haben, ihr ganzes Vertrauen in allen Lebenslagen auf Gott setzen. Wir alle können hier bei Elia und dieser Witwe so viel für unser eigenes Leben lernen. Wir lernen, dass unser Glaube nichts Aalglattes ist. Glaube läuft nicht runter wie Öl. Glaube ist nichts Abgehobenes und kein Schweben auf Wolke 7. Glaube geschieht im Hören. Im Hören und Gehorchen auf das Wort des Herrn. Im Gehorsam darauf, ganz gleich, was Gott auch mit uns vorhat und was geschieht. Und so ist Glaube für uns. Und selbst wenn man schon 40 oder 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs ist, Glaube ist für uns Tag für Tag eine Herausforderung. Und dieser Glaube durchlebt eben auch Verunsicherungen. Sei es durch einen ausgetrockneten Bach oder auch durch den Hunger der todgeweihten Witwe, des todgeweihten Sohnes dieser Witwe. Dieser Sohn war ja eigentlich ihre Lebensversicherung gewesen fürs Alter. Glaube ist Vertrauen in Gott. Und dieser lebendige Glaube muss sich diesen Herausforderungen, den Lebensereignissen stellen. Dieser Glaube muss und will sich mitten in dieser Welt, die auch so gottfeindlich daherkommt, da will sich dieser Glaube bewähren. Und nur so kann der Glaube und die Liebe zu Christus wachsen und reifen. Unser Glaube führt uns durch mancherlei Anfechtungen, aber der Glaube weiß, am Ende wird alles gut. Oder mit Worten des Paulus aus dem Römerbrief: Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Noch eines, liebe Brüder und Schwestern, diesen Satz, alles wird gut, den dürft ihr aber nur den Menschen zusprechen, die in einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus leben. Warum? Weil dieser Zuspruch, alles wird gut, nur wahr ist in der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. In dieser Gnade Christi, die über das Gericht Gottes triumphiert. Und diesen Sieg der Gnade, den hat uns Christus errungen durch seinen Opfertod am Kreuz von Golgatha. Dort hat er sein unschuldiges, reines Blut vergossen, um uns rein zu waschen von aller unserer Schuld und Sünde. Und wer sein Leben auf dieses Blut, auf diese Gerechtigkeit Christi baut, der lebt in der Gnade und nicht mehr im Gericht. Solange ein Mensch aber noch ohne diesen Christus lebt, da lebt er und steht er eben noch unter dem Gerichtswort Gottes. Und vor diesem gerechten Gericht Gottes kann kein Mensch bestehen ohne dieses Blut Jesu, weil er dann noch ohne Versöhnung ist, ohne Vergebung. Und deshalb ist für einen solchen Menschen dieser Satz, alles wird gut, die allergrößte Lüge. Ja, ich weiß, manchen scheint das psychologisch eine Hilfe zu sein, einem anderen Menschen das einfach mal zuzusprechen in tiefster Not, es wird doch alles gut. Vielleicht tröstet das auch über das ein oder andere hinweg, aber eigentlich ist es keine Hilfe. Geistig betrachtet ist es eigentlich eine Katastrophe, einem Menschen ohne Christus dieses Wort zuzusprechen, weil im Hinblick auf den Tod, auf das jüngste Gericht, auf die Ewigkeit, ist für ihn dieser Satz, alles wird gut, eine Lüge, die den Menschen betrügt, den Menschen in seiner Blindheit belässt. Denn diese Lüge raubt ihm die Chance zur Umkehr, sein Leben eben auch dem lebendigen Gott anzuvertrauen. Das Wort des Herrn, es geschieht. Zur Gerichtsandrohung als Bußruf, zur Versorgung in schwerer Zeit, als Zuspruch ruft es uns immer wieder zum Gehorsam. Dieses Wort des Herrn geschieht auch heute. Es spricht zu dir. Es ruft auch dich auf zu bekennen, was wir vorhin miteinander gesungen haben. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir stehen. Es hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert und nun bin ich frei in dir. Kurz nach unserer Begebenheit folgt der Entscheidungskampf auf dem Berg Karmel. 1. Könige 18, zu Hause bitte nachlesen. Da trat Elia vor das Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Wort des Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.